Und den Neubekehrten gibt er gleich mit auf den Weg. Apostelgeschichte 14, 22. Sie stärkten die Seelen der Jünger, ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes hineingehen müssen. Also eigentlich von vornherein wussten die Gläubigen damals, wenn ich mich bekehre, dann heißt das auch leiden. Oder kann es zumindest bedeuten, und das kann gehen bis zum Tod. Das ist nur in den letzten Jahren hier in Europa so gewesen, dass wir davon nichts wussten, nichts hören wollten. Ein paar Kilometer weiter war es schon anders. In muslimischen Ländern ist es dauerhaft so. Und ich habe einen Freund im Iran, der hat schon mehrmals im Gefängnis gesessen. Und er ruft mich immer wieder mal an. Ich sage, Mensch, ist das nicht gefährlich? Aber das ist noch das Kleinste für ihn. Ja. Aber auch im Südsudan, die Leute, die sich da bekehren in den Stämmen, erleben sofort Verfolgung. Und das kann ganz schlimme Ausmaße annehmen. Und die dann überfallen junge Männer die Gottesdienste und zerren die Frauen raus. Haben sie eine alte Frau rausgezerrt, haben die auf den Boden geworfen, haben auf der rumgetrampelt und haben gesagt, sie soll sich von Jesus lossagen. Und die Frau, die war gerade eine Woche, zwei, drei Wochen gläubig. Die wusste noch nicht viel. Die hat bloß gesagt, nein, ich sage nicht mich von meinem Jesus los. Dann gehe ich zu ihm, wenn ihr mich jetzt tötet. Und dann haben sie irgendwann abgelassen. Wenn ihr die Bilder sehen würdet, weißt du, eine Frau, die hat nur hier was ein bisschen an und dann hier riesigen Schmuck und ansonsten nackt. Eine alte Oma. Ja. Und drei von den Verfolgern habe ich kennengelernt, die sich letztens bekehrt haben. Einfach weil die Gemeinde sie weiter geliebt hat, weiter gebetet hat, weiter ihnen das Evangelium verkündigt haben. Die saßen bei uns in der Bibelschule und zwei von denen habe ich getauft. Was für ein Wunder. Ja, was für ein Wunder. Aber Verfolgung ist da real. Ja. Viele von den jungen Missionaren, die da unterwegs sind, haben sich schon wochenlang im Dschungel versteckt. Also nicht Dschungel, sondern im Busch versteckt. Und da sind welche, die haben uns ihre Wunden gezeigt. Und ja, und wir tendieren dann dazu, oh mein. Die sagen, nee, das ist das, was wir unterschrieben haben. Ja. Also, das war eigentlich schon immer durch alle Jahrhunderte das, was Teil vom Vertrag war. Ja. Ablehnung, nur wir wissen da nichts davon, ich weiß, oder nur ein bisschen, aber vielleicht teilweise doch schon. Ja. Also wir hören nachher noch was von Steffi und Michael. Ablehnung von Freunden und Verwandten, Missverständnisse, Auslachen, Ausgrenzung, Zerbruch von Freundschaften um das Evangeliums willen oder Nachteile im Beruf, habe ich auch schon erlebt. Als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Altenpfleger, habe ich im Altenheim gearbeitet und habe dort immer für die alten Leute abends gebetet. Also nach meinem Theologiestudium habe ich noch eine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht. Und irgendwann hat das der Heimleiter mitgekriegt und hat gesagt, ich darf das nicht, er verbietet mir das, mit den Leuten zu beten. Und dann habe ich gesagt, ich bete nur mit denen, die das wollen. Ja, sagte trotzdem, Missionierung will er hier nicht, obwohl das von Haus seiner Diakonie war. Und er wollte mir das verbieten, mit den Leuten zu beten abends. Und dann habe ich einen langen Brief an ihn geschrieben, habe ihm das dargelegt, warum und dass ich nur wirklich alles Gute will und die Leute wollen das ja auch und für die ist das gut und die warten schon abends da drauf und ich frage die, ob sie es wollen, wer es nicht will, mit dem bete ich ja auch nicht, habe das genau und dann habe ich versucht, alles darzulegen. Mein letzter Satz war, ich kann mir das von ihnen nicht verbieten lassen. Er hat gesagt, gefeuert. Es ist kein Witz. Und ich war da in der Ausbildung. Aber es war ein anderer Heimleiter in Reutling, der hat das mitgekriegt und hat gesagt, komm zu mir. Es ist wahr, der war auch gläubig. Der hat gesagt, komm, dich kann ich brauchen. Und er hat mich dann gleich als stellvertretende Stationsleitung eingestellt. Das war spannend. Naja, gut. Also es ist dann alles gut ausgegangen, ja. Aber Das war ein kleines bisschen, also bitte, ja, also Pillepalle, ja. Aber trotzdem war es für uns ein Test. Es war wirklich ein Test für uns. Was machen wir jetzt? Und dann kannst du vielleicht eine Ausbildung nicht fertig machen, kriegst kein Geld, 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 Geld. Das ist ja das große Thema dann. Und, aber der Herr hat Wege, wenn wir klar zu ihm stehen. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes, wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Offenbarung 12, 17, 11. Wie können wir uns auf sowas vorbereiten, auf diese weltweite Verfolgung? Ich habe da auch Vorschläge für euch. Das ist einfach, weiß nicht, ob die gut sind. Ich lese eben, ich rede eben nicht aus eigener Erfahrung. Das müsst ihr mir zugute halten. Ja? Dann müsst ihr vielleicht mal mit Leuten reden, die Verfolgung erlebt haben. Aber ich würde sagen, Punkt 1, sei heute schon mutig. Warte nicht auf irgendwann. Denk nicht, naja, ich werde irgendwann in meiner Zukunft ganz plötzlich mutig werden. Sei heute mutig. Sei heute treu. Und wir wissen, wir kämpfen da alle mit Menschenfurcht, bis auf Michael. Ja, ihr werdet ihn noch kennenlernen. Auf jeden Fall. Aber das ist ein wichtiger Kampf. Lass uns heute schon mutig sein. Lass uns heute zur Wahrheit stehen. Lass uns heute das tun, was wir erkannt haben. Lass uns heute unser Kreuz aufnehmen. Lass uns heute Nachteile in Kauf nehmen. Für die Wahrheit. Wappne, und dann zweitens, wappne deinen Sinn für morgen. Also 1. Petrus sagt, 1. Petrus 4, Vers 1, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Also wir sollen dieselbe Gesinnung annehmen, dass wir, 1. Petrus 4, 1, unsere Gesinnung wappnen, das bedeutet uns einstellen. Für mich ist ein gutes Beispiel, wenn ich, Silke und ich haben vor einigen Jahren eine Bergtour gemacht durchs Kaisergebirge und wir sind dann eine Tour gegangen, die war mir eine Nummer zu hoch. Ja? Wir hatten Sicherungen dabei, alles Mögliche und ich hatte echt Angst. Puh, ich hatte wirklich Angst. Wie habe ich meinen Sinn gewappnet? Ich habe alles gelesen über diese Tour, was ich gefunden habe. Genaue Beschreibung, wo geht das lang, wo geht es da runter, was kannst du da machen? Ich habe gelesen, wie andere Leute diese Tour beschreiben. Ich habe mich vorbereitet, innerlich, auf diesen Weg, der vor mir liegt. Ich habe meinen Sinn gewappnet. So und so wird es, das muss ich machen. Wenn es so wird, ich nehme meine Sicherung mit, ich nehme mir Traubenzucker mit. Wenn es mir ganz schlecht geht, dann nehme ich Traubenzucker. Ich habe meinen Sinn gewappnet. Ich habe eine Karte dabei, ich habe eine Ausrüstung dabei. Und ich muss natürlich sagen, die Tour war dann hinterher gloriös, das war toll, ja. Aber das war nur deshalb toll, weil ich mich vorbereitet hatte. Ja? Und das heißt es, glaube ich, wappnen unseren Sinn. Lass uns keine Illusionen haben, lass uns vorbereiten, lass uns sehen, dass wir unser Gepäck dabei haben. Lass uns mit Leuten sprechen, die solche Situationen schon erlebt haben. Lernt, das ist mein dritter Punkt, von Märtyrern. Richard Wurmbrand, der einige Jahre, ich glaube 13 Jahre insgesamt, im Gefängnis gesessen hat in Rumänien als Christ, verfolgt von den Kommunisten, sagt, er hat vorher immer Märtyrergeschichten gelesen. Das hat ihm geholfen, da durchzugehen. Deshalb lest Märtyrergeschichten. Nicht, weil wir irgend so ein morbides Interesse an Gruseligkeiten haben, nein. Sondern, weil wir davon lernen wollen. So wie Hebräer 13 sagt, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Ja? Deshalb schaut solche Leute an wie Dietrich Bonhoeffer. Lasst uns den anschauen. Was hat den bewegt? Wie hat er das geschafft, da durchzugehen? Was war sein Motiv? Wie ist er mit Gott gegangen da drin? Lasst uns ihn anschauen und seinem Ende, lasst uns dem Glauben nachahmen. Ohne Kompromiss. Ich habe gestern schon von Paul Schneider geredet. Ja? Lass uns lesen, was hat den Mann bewegt? Warum konnte der so klar bleiben für die Wahrheit? Oder Corrie ten Boom, kennt ihr wahrscheinlich alle. Lasst uns, ich habe letztens ein Interview mit ihr gelesen aus den 80er Jahren. nicht gelesen, gesehen im YouTube, könnt ihr angucken. Ganz irre, ja, toll, die Frau. Man kann lernen von solchen Menschen. Bruder Yun aus China könnte einfach das Hörbuch runterladen von diesem Mann, der Himmelsbürger, empfehle ich euch ganz arg, das Buch. Oder eben, ich liebe Richard Wurmbrand. Ich habe ganz viel von ihm gelesen. Richard Wurmbrand, viele Bücher kriegt man nur noch antiquarisch, ja. Also das bekannteste ist Gefoltert für Christus und das ist aber besser hier noch. In Gottes Untergrund. Ein absolut starkes Buch, wo er beschreibt, wie er da, ja, er beschreibt ganz gruselige Sachen, Folter, die wir uns kaum vorstellen können. Das muss man ertragen, das zu lesen. Das muss man echt ertragen. Das ist nicht so einfach. Meine Frau sagt immer, sie will es nicht lesen. Ich will es auch nicht lesen, aber ich lese trotzdem, weil ich will das anschauen, will es ertragen. Aber was hier noch viel stärker ist, in diesem Buch, noch mehr als in dem Gefoltert für Christus, wie er beschreibt, wie Gott da mit ihm war, wie Menschen sich bekehrt haben, wie die Herrlichkeit Gottes in der Zelle war und wie er erlebt hat, was Petrus sagt, weil ihr verfolgt seid, ist der Geist der Herrlichkeit auf euch. Im Petrusbrief. Wir stellen uns immer unter Herrlichkeit tollen Raum, tollen Lobpreis, Lichtanlage und so weiter vor. Nein, der Geist der Herrlichkeit auf den Verfolgten, das ist was anderes, das kennen wir noch nicht. Ja? Aber das möchte ich, wenn es soweit ist, sehen. Ja? Und das kann man lernen von diesem Mann. Und der beschreibt das da, und das geht ja bis dahin, dass als er entlassen wurde das erste Mal, er gebetet hat, Herr, ich möchte da wieder hin. Gott hat ihm die Gnade gegeben, nochmal ins Gefängnis zu kommen. Kann ich nicht verstehen. Ist nicht meine Welt. Aber ich nehme es zur Kenntnis. Es kann sein, dass du da eine Herrlichkeit erlebst, die alles übersteigt, was du hier an Annehmlichkeiten hast. Dass du sagst, Herr, ich möchte da wieder hin. Das tröstet mich. Das gibt mir Kraft zu sagen, Herr, das ist nicht das Allerschlimmste. Selbst wenn wir ins Gefängnis kommen oder in ein Lager oder irgendwas, das ist nicht das Ende. Das ist vor allen Dingen nicht das Ende deiner Herrlichkeit und deiner Möglichkeiten. Das ist sowieso nur ein Durchgangsstadium. Und das macht's. Es macht was für, mit uns, wenn wir das lesen, unseren Sinn wappnen. Deshalb Wurmbrand oder hier die 21, ganz frisch, das war vor ein paar Jahren, wo sie diese 21 Kopten, wo die durch den islamischen Staat geköpft wurden. Und das wurde aufgenommen per Video. Das könnt ihr sehen, diese Videos. Die haben alle nicht ihren Glauben abgesagt. Die haben sich ihren Kopf live abschneiden lassen. Weil sie an Jesus glauben, die sind gar nicht Halleluja-gläubig in unserem Sinn. Das sind traditionelle Kopten, die an Jesus glauben. Die ihr Leben gegeben haben für ihren Glauben. Absolut inspirierend, auch diese koptische Welt, gar nicht meine Welt, ja. Aber ich habe es gelesen, fand es stark. Hier jemand ganz anders, Nathan Sharansky, sagt euch der Name was? War Innenminister in Israel einige Zeit. Davor war er jüdischer Dissident in Russland, als der eiserne Vorhang noch da war. Und er ist als jüdischer Dissident im Lager gewesen, im sowjetischen Lager. Der beschreibt, was er da erlebt hat. Das alles, was er hatte, war, also der ist gar nicht gläubig, der ist nicht Christ. Der ist gerade so gläubiger Jude. Ja? Er wurde dann da gläubig, als Jude gläubig und hatte nur ein Psalmenbuch. Nur die Psalmen. Und er sagt, das hat ihm das Leben gerettet. Und er beschreibt, wie er da im Lager überlebt hat. Ist hochspannend, das gibt es leider nur auf Englisch. Das hat, vor Jahren hat das, als der Derek Prince noch lebte, hat er das Buch empfohlen. Und da habe ich es mir gekauft und gelesen. Ich fand es absolut faszinierend. Der kam dann später raus, kam nach Israel und wurde dort erst Innenminister und dann Minister für Aliyah, für Zuwanderung, und er lebt auch noch. Ja? Interessanter Mann. Leider nicht gläubig geworden, also nicht Christ geworden. Noch nicht, ja. Dann gibt es einen ganz dicken Schinken. weiß ich nicht, den empfehle ich euch jetzt mal nicht, aber ich wollte es euch mal zeigen. Martyr's Mirror. Da werden Märtyrergeschichten, es fängt mit Jesus und dann Stephanus an. Und das geht bis 17. Jahrhundert und das vor allen Dingen diese Bewegung der Wiedertäufer. Das ist abseits der katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat viele echte Gläubige umgebracht. Viele, viele. Normalerweise waren die echten Gläubigen außerhalb der katholischen Kirche zu finden. Und diese ganzen Sachen, also viele davon sind hier beschrieben, das kann man natürlich nicht lesen, aber man kann da drin blättern. Ja, dass diese Bücher, die werden in den Kreisen der Waldenser und Mennoniten und Wiedertäufer und so weiter, werden diese Bücher hier weitergegeben. Und das interessiert mich einfach, weil die haben vieles erlebt, was vielleicht auf uns zukommt. Und die haben dieses Erbe pflegen, dass die ihren Kindern jeden Abend eine Märtyrergeschichte vorlesen. Na? Wir haben auch viele Märtyrergeschichten in der Bibel. Ja? Es ist wichtig, uns vorzubereiten. Und ich habe auch noch ein gutes Buch, das wird leider nicht mehr aufgelegt. Vorbereitung auf die Untergrundkirche. Ich habe 10 Exemplare gemacht. Die dürft ihr per Ehepaar, und wenn ihr schon wisst, ihr lest sowieso nicht, bitte nehmt keins. Aber wenn ihr sagt, das will ich unbedingt lesen, dann dürft ihr eins haben. Ihr könnt es aber auch kostenlos runterladen im Internet. Ich lege es da hinten hin, ja? Legst du es dahin? Vorbereitung auf die Untergrundkirche. Ich habe schon mit den Leuten gesprochen, gefragt, ob ich es nachdrucken darf. Und die haben gesagt, ja, kann euch keiner dran hindern. Deshalb überlegen wir das einfach nachzudrucken, das Buch. Und das ist von Richard Wurmbrand, Vorbereitung auf die Untergrundkirche. Und da gibt er praktische Tipps. Gib mir noch mal eins, dass ich mal einmal das Inhaltsverzeichnis euch vorlese. Weil der gibt da sehr interessante praktische Tipps und es könnte sein, dass wir das mal brauchen. Ich denke nicht 1:1. Also der sagt auch, bereiten Sie sich auf Leiden vor. Dann das Thema Wahrheit, Wahrheit über die Wahrheit, geistliche Übung. Zweifel macht Verräter. Dann spricht er auch über Folter und über höchste Liebe, dann schweigen lernen, da meint er, da müssen wir lernen, in dieser Verfolgungszeit an vielen Stellen unseren Mund zu halten, nichts zu sagen, Handys aus, nicht alles weiter plappern und auch lernen, nicht unsere Brüder zu verraten, selbst unter Druck. Was ist zulässige List? Ja, wo dürfen wir listig sein? Wo dürfen wir auch? Da gibt es dann ein Beispiel, was er erzählt, ein junger Gläubiger in Rumänien wurde angehalten, als er auf dem Weg zum Gottesdienst war. Wo er hin will, da hat er gesagt, mein älterer Bruder ist gestorben, wir lesen heute Abend sein Testament. Verräterische Streitereien, dass man Streit vermeidet, ja. Und dann, wie man Gehirnwäsche widerstehen kann. Das ist auch sehr, sehr interessant. Der sagt, Gehirnwäsche kannst du nur widerstehen, wenn du eine Herzwäsche erlebt hast, ja. Dann Überwindung der Einsamkeit. Also es sind so praktische Sachen, die er auch gelernt hat im Gefängnis. Und was ist unsere wahre Identität, in der wir ruhen? Das hat dann eben auch viel mit Gottes Souveränität zu tun. Also ich kann euch das Buch sehr, sehr empfehlen. Es hat nur 50 Seiten, ja. Also lasst uns lernen, wenn im Hinblick auf Verfolgung, Bereitschaft zum Leiden, müssen wir lernen von Leuten, die da schon durchgegangen sind. Wenn ich in Weißrussland bin, habe ich jetzt letztens so einen alten Bischof interviewt. Das war mir so wertvoll. Das Interview habe ich auf meinem Telegram-Kanal, der heißt Zeichen der Zeit, könnt ihr das anhören. Es geht nur 2 Stunden. Er spricht auf Russisch und der Igor übersetzt. Das war am Tisch. Ja. Und dann fragen wir einfach ein paar Sachen. Ja. Und der ist aufgewachsen in Hauskirchensituationen und erzählt, wie bei sich daheim Hauskirche war und Polizei kam, weil sie irgendwie verpfiffen wurden, hat den Vater belangt mit Strafe und hat ihn einen Monatslohn abgeknöpft. Als Strafe, weil sie Hauskirche gemacht haben. Einen Monatslohn. Stellt euch das vor und du hast nicht noch ein Sparkonto, wo noch alles Mögliche drauf ist. Das bedeutet, deine Familie leidet. Und habe ihm gesagt, ja, was habt ihr dann nächsten Sonntag gemacht? Er hat mich angeguckt wie ein Auto. Hä, was ist das für eine Frage? Natürlich immer Hauskirche gemacht. Ja, ich war geschockt. Nicht geschockt darüber, dass sie es gemacht haben, sondern geschockt, wie selbstverständlich das war, dass er das antwortet. Aber der hat auch Wunder erlebt. Wow, wow, wow. Mitten in Verfolgung. Auf jeden Fall, lasst uns lernen von Leuten, die vorangegangen sind. Lasst uns lernen von Märtyrern. Wir müssen auch überlegen, Bereitschaft zum Leiden im Hinblick auf Zukunft. Flucht ist eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, was das bringt, aber Flucht ist in der Bibel eine Möglichkeit, eine legale Möglichkeit. Gott sagt zu Josef, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und fliehe nach Ägypten. Jesus sagt, wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, flieht in eine andere. Matthäus 24, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Apostelgeschichte 9, lassen sie Paulus in einem Korb über die Mauer und er konnte fliehen. Betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. Und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also Flucht ist eine legale Möglichkeit. Das hat nichts mit Feigheit zu tun. Manchmal sind Christen oder auch die Juden im Dritten Reich viel zu lange, haben sich einer falschen Illusion hingegangen, sind nicht hingegeben, sind nicht geflohen, wo Gott ihnen eigentlich diese Tür zur Flucht aufgemacht hat, weil sie nicht losgekommen sind von ihrem Besitz, von ihren Beziehungen, von ihrem Geld. Und ihr wisst, was Lot gekämpft hat. Lot. Obwohl die Bibel sagt, er hat sich jeden Tag gequält in Sodom, seine Seele gequält, ist er trotzdem nicht losgekommen von dieser Bindung an dieses süße Leben in Sodom. Und da war auch Gender und Homosexualität, alles Mögliche. Und er ist nicht losgekommen davon. Gott musste ihn mehr oder weniger rausreißen. Also wir können uns nicht immer entschuldigen. Ja, manchmal ist es tatsächlich, sind es menschliche Bindungen, die uns halten und Gott will es eigentlich gar nicht. Ja. Dann der letzte Punkt, möchte ich nochmal wieder sagen, ist, wir müssen wieder zurückkommen auf Gottes Treue, letztendlich zu vertrauen in dieser Zeit von Leiden. Letztendlich kommen wir wieder an diesen Punkt zurück, zu sagen, Herr, mein Leben ist in deiner Hand. Ja. Egal wo ich hinfliehe, nicht die Flucht ist meine Sicherheit, sondern du bist meine Sicherheit. Und ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Nummer 5, wenn wir dann eine Bereitschaft haben zum Leiden, glaube ich, das funktioniert nur, habe ich jetzt schon wieder den Stift hingemacht, das geht nur, das mache ich dann halt in Rot, wenn wir die Ewigkeit im Herzen haben. Ja, wir wissen, dass vielleicht diese Betonung auf die Ewigkeit einige Jahrhunderte in der Kirche Überbetonung war auf das Leben danach. Und dann gab es eine Gegenbewegung. Wir haben dann nur noch das Leben hier betont. Wie werde ich hier gesund, stark und frei? Und die ganzen Predigten drehen sich eigentlich nur um Verbesserung des Lebens hier. Zum großen Teil. Ja. Also vieles, was ich gehört habe in Pfingstgemeinden, charismatischen Gemeinden, geht eigentlich nur um das Leben hier auf dieser Welt und wie ich das möglichst vollmächtiger, gesunder und reicher und schöner leben kann. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen Spitze drin, das gebe ich zu, aber das will ich auch. Ja. Und wir haben diese Komponente von Ewigkeit, dass es nicht um dieses Leben hier geht, vernachlässigt. Nicht komplett, aber vernachlässigt. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das Kind wieder mit dem Bade ausschütten und sagen, es geht nicht um hier. Es geht auch, Jesus war auch beschäftigt mit dem Leben hier, natürlich. Er hat das Leben der Leute hier verbessert. Aber ich möchte mal so fragen, ihr kennt diese Geschichte von den 10 Leprakranken, die Jesus geheilt hat. Er hat sie gesagt, geht zum Priester, zeigt euch. Auf dem Weg sind sie alle geheilt worden. Und einer kam zurück, hat sich bedankt. Lasst mich so sagen, einer kam zu Jesus. 9 sind geheilt in die Hölle gegangen. Hallo? Danke. Ich habe es jetzt natürlich übertrieben gemacht. Aber lass uns das mal vergegenwärtigen. Wie viele hat Jesus geheilt und wie viele sind davon weggegangen? Ich bin für Heilung. Jesus sagt, wenn ihr mir nicht um meiner Worte willen glaubt, glaubt mir um der Wunder willen. Johannes. Aber es gibt viele Geheilte in der Hölle. Ich lasse es mich so pointiert sagen. Es wird viele Geheilte in der Hölle geben. Es wird viele Erfolgreiche in der Hölle geben. Es wird viele Reiche in der Hölle geben. Das kann nicht unser Ziel sein. Ja? Unser Ziel ist was anderes. Trotzdem arbeiten wir auch dafür, mit Input Menschen Bildung zu geben, ihnen Essen zu geben, sie zu heilen, ihnen zu helfen, Schulen zu bauen. Keine Ahnung, das wollen wir auch alles. Natürlich, das haben die Christen immer als wichtig gesehen. Das ist Teil des Evangeliums. Das Reich Gottes kommt zeichenhaft auf diese Welt und das ist wichtig. Absolut. Aber wir brauchen diese Ewigkeit im Herzen. Wir müssen wissen, wir sind nicht von dieser Welt und wir haben hier keine bleibende Stadt. Ja? Und das ist das, worauf Jesus geschaut hat. Er war hier beschäftigt mit den Menschen, hat trotzdem gewusst, das ist hier nur Durchgang und das ist für euch auch nur Durchgang. Ja? Wenn ihr von der Welt wäret, würde euch die Welt lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und wir haben, oder Hebräer 10, 23, das war diese Perspektive, denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freude erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Der Blick auf die Heimat im Himmel war für die Christen der Schlüssel. Sie haben auf was anderes geschaut. Und das ist totaler wertvoller Schatz. Da gibt es eine Märtyrergeschichte, weiß ich nicht genau, wann das war, wo die römischen Soldaten eine Gruppe von Christen auf einen zugefrorenen See gesetzt haben und gesagt haben, sagt ab, dann dürft ihr hier ans Feuer kommen. Gruppe von 12 Christen oder so. Es wurde kalt, es wurde dunkel, die haben draußen das Feuer gehabt, die Soldaten haben immer gerufen, sagt ab, dann könnt ihr hierher kommen. Die Christen sangen am Anfang, dann sangen sie irgendwann nicht mehr. Wir waren am Sterben und die haben gesagt, ihr müsst nicht sterben, ihr braucht einfach nur absagen, dann kommt ihr her. Dann beschreibt die Geschichte, wie der Himmel aufging, eine Vision erschien, die alle gesehen haben, und zwar 12 Kronen im Himmel. Und das war zu der Zeit, wo einer von diesen Christen auf dem Eis gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und ist zu den Soldaten gegangen. Einer der Soldaten hat das angeguckt und hat gesagt, eine Krone ist übrig, die hole ich mir. hat seine Klamotten ausgezogen, ist aufs Eis gegangen, mit den anderen gestorben. Inspiriert mich total. Das möchte ich auch, dass es meine Haltung ist. Ja? Ich gucke auf die Krone, die da ist. Und das ist das, was Christen immer inspiriert hat, zu sagen, ja, wir haben eine bleibende Stadt, eine bessere Habe. Deshalb können wir auch ertragen, wenn Leute uns hier unser Hab und Gut wegnehmen. Da steht nicht nur, sie haben es zähneknirschend erlitten, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freude erduldet, Hebräer 10. Mit Freude. Und Jesus sagt das ja sogar, wenn sie euch verfolgen, dann im Lukas Evangelium, dann hüpft. Und ja, dann springt und hüpft. Und Richard Wurmbrand beschreibt, wie sie ihm das Essen gekürzt haben in der Zelle, in einer Einzelzelle, und er hat total Hunger gehabt und ganz schrecklich. Auf jeden Fall hat er dann das Gefühl gehabt, der Heilige Geist sagt, du bist ungehorsam. Ja, warum? Ja, du hüpfst nicht. Richard Wurmbrand sagt, da bin ich jetzt gehorsam. Fing an, in der Zelle zu hüpfen und zu tanzen. Halleluja, Halleluja. Der Wächter guckt durch das Ding und sagt, oh nein, der wird verrückt. Wir müssen irgendwas tun. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Haben mir ein riesen Essensmahlzeit reingebracht. Haben das dahingestellt, dass, komm, iss erst mal was. Gott hat wirklich Humor, ja. Aber, also das beschreibt er da in dem Buch. Finde ich unglaublich, diese Geschichte. Aber er beschreibt auch, wie er so eine Herrlichkeit erlebt hat, wo er nicht mehr wusste, bin ich noch hier in dieser Zelle oder bin ich im Himmel? Wo bin ich jetzt eigentlich, ja? Ich rede von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, aber ja, gut. Meine Mutter, die hat mir immer ein Lied vorgesungen, als ich klein war. Und zwar ein Lied von Gerhard Terstegen. Und da gibt es eine Zeile, die heißt, ein Tag, der sagt's dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Ich war ein kleiner Pimpf im Bett, meine Mutter sang mir dieses Lied vor, ganz oft abends. Und ich habe immer wieder gesagt, Mama, sing mir das Lied von der schönen Ewigkeit. Und ich wusste nicht, was das ist. Ja? Ich habe mir da eine schöne weiße Frau vorgestellt. Und deshalb wollte ich das Lied von der schönen Ewigkeit hören. Und ja, aber dieser Text, der ist interessant. Ja, ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Also ich will schon jetzt mein Herz an die Ewigkeit gewöhnen. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Wir brauchen diesen Klang von Ewigkeit in unserem Herzen. Wenn wir diesen Klang von Ewigkeit im Herzen haben, jetzt kommt mein letzter Punkt oder vorletzter, aber dann machen wir Schluss. Dann brauchen wir Sechste, also der siebte Punkt ist unser Auftrag, aber den schaffen wir jetzt gerade nicht mehr. Aber ich möchte über die Balance reden. Das ist das andere, was ich zum Beispiel von Bonhoeffer gelernt habe. Bonhoeffer ist ein unglaublicher Mann gewesen. Und zwar, ist nicht schlimm, lassen wir alles liegen. Bonhoeffer war ein unglaublicher Mann. Und wenn ihr in seiner Biografie lest, dann hat er bis kurz vor seiner Hinrichtung Adalbert Stifter gelesen. Wen sagt Adalbert Stifter was? Schriftsteller, ich glaube Österreicher. Das ist recht harmlos, was der Stifter schreibt, finde ich. Ja. Warum hat er das gemacht, der Bonhoeffer? Warum liest der Stifter? Ja. Weil er bis zum Schluss eine Balance gehalten hat zwischen der Ewigkeit und der Zeit hier. Es gibt diese geniale Unterscheidung von Bonhoeffer zwischen den letzten und den vorletzten Dingen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Die letzten und die vorletzten Dinge unterscheidet er. Die letzten Dinge, das sind die Dinge wie Ewigkeit, Rettung, Heil, Gerechtigkeit, Gericht, Himmel. Ja? Das sind die letzten Dinge, die wichtigsten, die entscheidenden, die letztendlich gültigen eschatologischen Dinge. Das. Okay. Und die vorletzten Dinge, das sind die Dinge, die zu dieser Welt gehören. Essen, trinken, wohnen, heiraten, arbeiten, Kinder, Freunde, Kultur, Musik. Das sind die vorletzten Dinge. Und Bonhoeffer unterscheidet zwischen den beiden Dingen und er sagt, beides braucht seinen Platz. Die letzten Dinge müssen an ihrem letztendlich wichtigen Platz stehen. Die brauchen den wichtigsten Platz. Und die vorletzten Dinge haben als vorletzte Dinge ihre Berechtigung und ihre Wichtigkeit. Deshalb sagt Luther, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Es bleibt bis zum Schluss, solange wir hier sind und hier leben, haben die vorletzten Dinge ihre Berechtigung als vorletzte Dinge. Ja, das bedeutet, dass die, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen theologisch an, die vorletzten Dinge dürfen nie den Platz der letzten Dinge einnehmen. Also meine Arbeit darf nie mein Lebenssinn sein. Essen und Trinken, Wohnen, Heiraten, Arbeiten, Kinder dürfen niemals den Platz der letzten, wichtigsten Dinge einnehmen. Es darf nicht zu meinem Glauben, zu meinem Lebenszweck werden. Das muss auf dem vorletzten Platz bleiben, aber da muss es auch sein. Und da darf es auch sein. Und deswegen liest Bonhoeffer bis vor kurz seiner Hinrichtung noch Adalbert Stifter, weil ihm diese Welt nicht unwichtig ist. Die ist auch Gott nicht unwichtig. Gott sagt nicht, die Welt ist nicht wichtig, nur noch Ewigkeit. Nein, sagt er nicht. Klang der Ewigkeit und trotzdem Hoffnung in dieser Welt. Und die letzten Dinge dürfen nicht den Platz der vorletzten Dinge einnehmen. Wir dürfen nicht sagen, das ist nicht so wichtig. Der Herr, Nachfolge, das mache ich auf dem vorletzten Platz. Das ist die große Gefahr, wo Christen gekämpft haben immer. Die letzten Dinge haben den Platz der vorletzten eingenommen, die vorletzten Dinge den Platz der letzten. Mein Haus, mein Auto, mein heiliges Blechle nimmt auf einmal den Platz ein, dem nur Gott gebührt. Und Gott kommt auf den vorletzten Platz. Nein, lasst uns diese Unterscheidung machen. Und wenn wir diese Unterscheidung klar haben in unserem Leben, dass wir sagen, nein, die letztendlichen Dinge, das ist das Wichtige. Wir haben die Ewigkeit im Herzen. Wir haben die Liebe zur Wahrheit. Wir vertrauen dem Herrn. Dann haben die vorletzten Dinge bis zum Schluss ihre Berechtigung. Deshalb haben Juden im KZ Theater gespielt. Und es gibt, und Christen auch. Es gibt diesen Film, weiß nicht mehr, wie der heißt, hat der Sohn von Lauren Cunningham gedreht, über Lager im Zweiten Weltkrieg, wo Christen ins Lager kamen in Südostasien. Christliche Soldaten, die haben dort in dem Lager, die haben auch Gottesdienste gemacht, aber die haben auch Shakespeare gespielt. Warum? Oder Musikinstrumente sich gebastelt und gemacht. Warum? Weil die vorletzten Dinge als vorletzte Dinge ihre Berechtigung haben. Und der Feind, der greift die vorletzten geschöpflichen Dinge, die Gott gemacht hat, auch an. Und er versucht sie kaputt zu machen und auf den falschen Platz zu setzen oder ganz und gar für unwichtig zu erklären. Alles, was schön ist, alles, was gescheite Literatur, was schöne Musik ist, will der Teufel auch kaputt machen. Und ich glaube es, bewahrt uns davor, verrückt zu werden in der kommenden Zeit, wenn wir dort eine Balance haben und eine Balance bewahren. Hört auch mal klassische Musik. Natur, Literatur, schönes Essen, Gemeinschaft mit Freunden. Ja. Ja, ich mache jetzt auch Schluss. Mir ist das nur wichtig, dieser normale Menschenverstand, diese normalen Dinge, dass wir die wertschätzen. Die sind auch von Gott und die bleiben bis zum Schluss wichtig. Wenn wir dann hier sterben und weg sind, dann brauchen wir die nicht mehr, aber bis dahin brauchen wir die. Und das ist was Gutes, preist dem Herrn. Und das bewahrt uns davor, verrückt zu werden in dieser Welt. Das behält uns gesund. Nicht den Schrott, den der Feind uns anbietet, sondern gute Dinge, die von Gott kommen. Ja. Okay. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für das Essen, was auf uns wartet. Und ich bitte, dass du es segnest an uns. Ja, wir danken dir für die Versorgung in Jesu Namen. Und ich bete, dass du die Gespräche segnest. Amen. Amen. Amen.